Pong ist wieder da, der wunderliche Pong, ein Pläneschmied, ein waghalsiger Konstrukteur, auf Abenteuer aus und keineswegs auf Beifall, schreibt Sibylle Levitscharow über ihren Pong. 1998 erfand die Autorin den tatendurstigen, weltlüsternen Helden Pong, den wir damals alle ins Herz geschlossen haben. Und jetzt ist er wieder da. Pong Redivivus, Pong der Wiederauferstandene, heißt das neue Buch der Büchner-Preisträgerin Sibylle Levitscharow. Sie ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Pong, das ist eigentlich der Roman, der am autobiografischsten ist. Das haben Sie mal in einem Interview gesagt. Was ist denn das Autobiografische an Pong?
Ich habe gewisse Verrücktheiten, die jetzt bei mir selber in dieser Form zwar nicht vorkamen, aber doch schon immerhin gewisse Vorprägungen derselben schon erlebt. Und im zweiten Punkt, ich meine, ich war auch selber mal lange im Krankenhaus, ich weiß, wie es dazugeht. Das heißt, auch das Krankenhaus kann für einen Halbverrückten ja doch noch ganz besondere Situationen bereithalten. Es ist für einen Normalen schon schwer genug, sich daran zu gewöhnen, was mit einem geschieht.
Verrücktheiten? Was sind Verrücktheiten denn überhaupt?
Ja, nun, das würde ich schon ein bisschen, wie es auch die Psychiater sehen, definieren wollen. Also in dem Sinne ist der Pong, zumindest im ersten Buch, da ist es schärfer ausgeprägt, tendiert er zu Schizophrenie. Also er hat schon richtig massive Wahnvorstellungen und hat sich einen Größenwahn, einen Kleinheitswahn.
Und er ist in einem großen Ratsch zur Welt gekommen. Das müssen wir vielleicht noch mal erklären. Das ist ja schon erstaunlich, ne?
Ja gut, aber das ist ein Klassiker bei vielen Verrückten, dass sie die natürlichen Wege der Geburt drastisch verleugnen müssen, weil das für sie eine solche Zumutung bedeutet. So auch bei meinem Pong, der ist natürlich nicht durch den Mutterleib gestoßen worden oder gekrochen, sondern in einer Filzhöhle bar jeder Mutter aufgewachsen.
Ja, das stimmt mit Ihrer Biografie nur nicht überein, denn Ihre Mutter ist eine Indianerin und Ihr Vater ist Komponist und Ethnologe aus dem Haus Rothschild. Das ist nun ganz und gar anders, oder?
Das war ein bisschen anders. Das waren meine pubertären Fantasien, um mich endlich aus diesem Elternhaus wegkatapultieren zu können, an denen ich lange Zeit in der Imagination herumgebastelt habe. Aber ich habe zumindest nicht verleugnet, dass ich auf natürlichen Geburtswegen das Licht der Welt erblickt habe, wenn auch aus dem Leibe gestoßen einer Indianerin.
Sind diese Wunschbilder, sind die nicht vielleicht für uns sogar viel wichtiger als das, was wir immer uns als Ich zusammen psychologisieren, unsere Elternhäuser, unsere Kindheit? Da bauen wir uns ja immer ein strenges, karges Ich zusammen, oder?
Ja, nun, also jedes Kind hat heftige Fantasien in Bezug auf seinen Ursprung, in Bezug auf seine ganz anderen Eltern, die wirklichen, bei denen ist es komischerweise gelandet und so weiter. Das kennt doch fast jedes Kind, zumindest eine Zeit lang. Zur Verrücktheit verdichten sich solche Phänomene nur, wenn sie also über die Pubertät hinaus ins Erwachsenenalter gerettet werden. Wenn sie sich wirklich so festsetzen, dann wird ein Mensch verrückt.
Ja, aber diese Wünsche sind doch immer wichtig für uns, weil sie bestimmen unsere Ideale, unser Ich, auch wenn sie sich nie erfüllen.
Da zögere ich ein bisschen, weil auf der einen Seite ist das etwas ganz Massives im Menschen, diesen anderen Kosmos sich zurückzudenken und auch über die Wirklichkeit hinaus zu fliegen. Das ist ja etwas Wichtiges, aber zugleich erfordert die Realität schon eine Anpassung. Und wer die nicht betreiben kann, der fällt ja auch durch alle Raster.
Aber manchmal drohen wir da auch nicht durch alle Raster zu fallen, sondern auch in die Realitätsfalle zu tappen und uns diesem Fake von Authentizität hinzugeben. Was soll das sein, dass ich, der Mann, der heute bei jeder Gelegenheit sofort weint, wenn er traurig ist, der ist dann authentisch und großartig und wird bewundert. Aber das ist doch auch alles nur Erfindung, oder?
Ja, da ist aber sehr viel im Schwimmen begriffen. Ja, das heißt also, auf der einen Seite gibt es eine ganz hart gesottene Form des Egoismus, die meines Erachtens dem Glück sehr, sehr im Wege steht. Also nicht befriedet sein können, vielleicht doch ein bisschen ein Himmelsvertrauen, ein Gottvertrauen fassen zu können, dass es vielleicht doch irgendwie auch ein ganz gutes, spätes Ende nehmen wird. Wer dessen verlustig gegangen ist und nur auf die eigene Kraft sich berufen muss, der hat natürlich ein furchtbares Leben.
Zurück zu Pong. Pongs Plan war ein Plan zur Errichtung einer reinen Pong-Welt, in der für die üblichen versudelten Menschen kein Platz war. Was ist das für eine Welt ohne versudelte Menschen, die Pong anstrebt?
Na, Pung hat da wirklich eine wie sagt, das ist eine verrückte, klassische verrückte Imagination, dass der Menschenleib versudelt ist, dass es nur man selber ein Erwählter ist, der eine besondere Form der Reinheit verkörpert. Das tut dieser Pung schon. Er ist ja auch zunächst einmal im ersten Teil der Übung, im ersten Buch ist er ja vollkommen menschheitsfremd, so gut wie im zweiten, im Krankenhaus, wo es nur einfach Leute gibt, die ihn versorgen, wird das anders automatisch, weil er auf die angewiesen ist.
Krankenhaus heißt die Devise, so beginnt gewissermaßen Pong Redivivus. In Ihrem neuen Pong-Roman liegt Pong, wie Sie schon sagten, im Krankenhaus. Was hat er denn? Wie kommt er dahin?
Na gut, ich musste ihn ja wiederbeleben. Im letzten Buch springt er vom Dach des Hauses dem Mond entgegen. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder tot, sehr wahrscheinlich, oder etwas unwahrscheinlicher, im Gezweig einer Blutbuche gelandet und mit gebrochenem Bein ins Krankenhaus eingeliefert.
Pong Redivivus, das Buch ist illustriert mit kollagierten Objekten von Friedrich Mexeper, ihrem Ehemann. Da ist zum Beispiel ein Uhrenblatt oder ein Seelenspiegel oder ein Widrigkeitsfänger zu sehen. Was sind das für merkwürdige Objekte?
Diese Objekte, die sind dazu da, Pong in seinen ganzen Schwierigkeiten, die er mit dem Realen ja hat, ihn zu beschützen, ihn stärker zu machen, ihn in seinen Wahnideen zu bestätigen. Und da hat er eine schöne Kollektion sich zugelegt, die ihm durch das Leben hilft.
Was ist ein Seelenspiegel?
Ein Seelenspiegel, der zeigt natürlich die innere seelische Befindlichkeit eines Menschen auf einen Schlag, die ihm sonst, wenn er den normalen Spiegel sich im normalen Spiegel betrachtet, nicht sehen kann.
Also wenn man dort hineinschaut, sieht man sofort, was in einem vor sich geht.
Ja, man sieht das Gute und das Schlimme.
Oh, das kann aber auch
das ist eine harte Übung.
Anstrengend sein. Auch das Cover Ihres Buches, das ist eine alte Mondkarte. Das ist ja Pongs Ziel gewesen. Er wollte aus dem Fenster zum Mond springen, ist aber leider auf die Erde gefallen. Was sind denn das für seltsame Meere, die Pong auf dem Mond anhimmelt und die dort auch beschrieben sind?
Ja gut, das ist eine sehr schöne ältere Mondkarte noch aus dem 19. Jahrhundert, wo diese Bezeichnungen auch so hübsch sind. Da gibt es das Mare Humorum, ja, eigentlich ein Feuchtmeer, aber er macht es zum Lächelmeer. Er widmet diese Bezeichnungen um und benutzt sie für sich. Da kann man schriftstellerisch was ganz Schönes draus machen.
Das sind tatsächlich die Bezeichnungen dieser Landschaften auf dem Mond, die man in alten Zeiten so Mare Humorum als Feuchtmeer dann bezeichnet hat. Pong denkt ja viel nach, also er denkt sich seine Welt zusammen, die ja in sich sehr logisch ist, das ist ja das Interessante, nur manchmal geht sie über das Übliche hinaus. Er denkt zum Beispiel auch über Jesus nach und empört sich über Jesus, über die Unterbietungsstrategie. Was empört Pong da so unglaublich an Jesus?
Einerseits ist es der größte Konkurrent, sehr klar. Ja. Also ein Pong, der letztlich doch weltherrscherlich über alle hinaus will, der hat nun Jesus als einen schweren Konterpart, den er irgendwie auch besiegen muss, gedanklich, ja, weil der ist doch ein bisschen ein Stachel im Fleisch, das Pong. Ja. Und die Unterbietungsstrategie ist natürlich, sich den Armen hinzuneigen, die Schweren der Kranken zu lindern und so weiter. Also dieses auch das Füßewaschen, ja, der Jünger. Das heißt, sich immer als den Minderwertigsten eigentlich, auf den es gar nicht ankommt, zu zeigen, bei gleichzeitiger Überbietung.
Das ist ja vielleicht das Interessante auch an Jesus, diese Unterbietungsstrategie, dieses Füßewaschen. Eigentlich ist er ja für das literarische Drama eine denkbar ungeeignete Figur. Er trägt kein Drama in sich wie die großen Gestalten im Alten Testament, die in sich zerrissen sind, die Kämpfe ausfechten. Naja, da kann man drüber schreiben und drüber nachdenken und Bilder finden. Jesus ist eher literarisch langweilig, oder?
Ja, also ich wollte keinen Jesus-Roman schreiben, ich würde mich aber jetzt auch nicht an Hiob machen wollen, obwohl es gute Hiob-Bearbeitungen gibt in der Literatur. Das ist einfacher. Eine Hiobsfigur ist natürlich auch dem modernen Schriftstellerwesen sehr viel verwandter. Also bei Jesus sind sie so hart an der vermurksten Art der Biografie. Das funktioniert nicht, meines Erachtens. Und die Figur eignet sich nicht so richtig dafür. Gut, ich würde auch aus Respekt davor zurückschrecken. Ich würde das auch aus solchen Gründen nicht tun wollen.
Pong hält sich ohnehin für größer als Jesus.
Ja gut, also Pong repräsentiert nun nicht meine eigene Haltung, das ist, glaube ich, doch klar.
Wie geht es denn nun weiter mit Pong? Wann wird er aus dem Krankenhaus kommen? Wo wird er denn landen? Werden wir ihn vielleicht in einer Irrenanstalt wieder treffen oder in einem Kloster? Wird er ein Priester werden oder sogar ein Heiliger?
Ach, ich bin sicher, ich habe in 2, 3 Jahren, 4 Jahren, wenn die mir vergönnt sein werden, dann doch nochmal Lust, ihn nochmal vielleicht auf ihn zurückzukommen. Ich finde, er ist noch nicht ganz am Ende.
Pong, vielleicht hier noch 2 Sätze über ihn. Vielleicht nahm er das Leben zu schwer. Er durfte das Leben nicht so schwer nehmen. Leichtsinnig lebte es sich besser, aber Pong hatte leider keine Vorstellung davon, wie man es anstellte, leichtsinnig vor sich hinzuleben, herumzugaukeln wie ein Schmetterling. Denn sein Leben war von Anspielungen begleitet. Ende des Zitats. Vielen Dank, Frau Levitscharow, bis hierhin für den wunderbaren Pong, den Sie uns vorgestellt haben. Pong Redivivus, so heißt Ihr neues Pong-Buch mit Abbildungen von Objekten von Friedrich Maxseper. Ein wunderbar gestaltetes Büchlein, erschienen in der schmucken Reihe der Inselbücherei. Das Buch hat 100 Seiten und kostet 14 Euro. Und gleich nach den Domradio-Nachrichten sprechen wir mit Sibylle Levitscharow über Rom. Sie hat dort ein Jahr als Stipendiatin der Villa Massimo gelebt. Und wir sprechen mit ihr über ihren Traum, einen Roman indirekt zum Lobe Gottes zu schreiben. Bis hierhin vielen Dank.